So in diesem Sinne also, zum Wohl aller Wesen, die das gesamte Universum erfüllen und zu früheren Lebzeiten einst unsere Mütter gewesen sind, zu deren Nutzen ist es notwendig, den Zustand vollkommener Erleuchtung zu erreichen, der nicht in einseitigem, bloßen Frieden oder Ruhe verweilt, noch in dieser Existenz gefangen ist. Und um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir den Vorsatz fassen, die echte Information, den Dharma, der zu diesem Ziel führt, zu studieren, die Information zu überdenken, die Zweifel auszuräumen und das erworbene Verständnis in unser Leben zu integrieren durch Meditation. Diesen Prozess nennt man die Entfaltung des Erleuchtungsgeistes oder des edlen Bodhicitta, und mit dieser Motivation, mit diesem Vorsatz im Herzen betet Rinpoche, ihm zuzuhören. Innerhalb des buddhistischen Pfades gibt es eine große, große Vielzahl verschiedener Möglichkeiten, verschiedener stufenweiser Meditationen und Wege. Zusammenfassen kann man alle diese in zwei Kategorien. Einmal in solche stufenweise Pfade der Gewöhnung oder der Meditation, die im Einklang mit der relativen Welt des Anscheins stehen, und solche Meditationspfade, die sich im Einklang mit der Wirklichkeit, mit der Grundnatur aller Erscheinungen stehen. Derjenige oder diejenigen Meditationspfade, die im Einklang mit der Welt der Erscheinung stehen, des Anscheins, haben zum Zweck, unsere jetzigen unheilsamen Tendenzen im Bewusstsein, sozusagen unsere üble Gesinnung, zu verwandeln in ein positives, heilsames Gemüt. Die Meditationspfade auf der anderen Seite, die im Einklang mit Wirklichkeit, mit grundlegender Seinsweise stehen, haben zum Ziel, uns vertraut zu machen mit dem, was wirklich ist, indem sie die Verwirrung, die Täuschung des Bewusstseins beseitigen.
Das
So finden wir zum Beispiel im Pfad der Hörer oder Shravakas, also im kleinen Fahrzeug, die Meditation über die kostbare menschliche Gelegenheit zu kontemplieren, über die grundsätzliche Vergänglichkeit aller Dinge, die Ursache-Wirkungsbeziehung von eigenem Handlung und Handeln und dem, was wir erleben, und dem grundsätzlichen Problem, dem grundsätzlichen Leiden, Leidenspotenzial, das in dieser Welt enthalten ist. Diese Meditation und dann im Mahayana, im großen Fahrzeug, findet man Meditationen, um liebendes Mitgefühl zu entfalten und zu vermehren und den Wunsch zu nähren, den wirklich echten Wunsch zu nähren, dass man allen Lebewesen zur vollkommenen Befreiung verhelfen möchte, sie herausführen möchte aus diesem Rad der Existenz, also den Wunsch, alle Wesen zur Buddhaschaft zu bringen. Alle diese Kontemplationen sind im Einklang mit der Welt des Anscheins, sind also relative Meditationen oder relative Meditationspfade. In diesem Sinne sind sie dazu geeignet, unsere üble Gesinnung, die danach trachtet, unsere Tendenzen, die danach trachten, anderen Wesen zu schaden, allmählich umzuwandeln und zum Versiegen zu bringen und sie durch positive, heilsame Gewohnheiten zu ersetzen und sozusagen zu guten Menschen zu machen. In der Weise wirken also die vier ersten genannten Punkte, wie die Meditation über die kostbare menschliche Gelegenheit, Vergänglichkeit, Ursache, Wirkung und grundsätzliches Leiden in allen Lebenssituationen, bewirken, wenn man sie versteht, sich in seinen Lebenslauf zu integrieren, sich dieser Tatsachen bewusst zu werden und sie mehr und mehr in sein Alltagsbewusstsein zu integrieren, dann haben sie automatisch zur Folge, wenn man es in rechter Weise tut, dass man kaum noch Tendenzen verspürt, anderen Wesen zu schaden, sondern dass man alle diese üblen Gewohnheiten, die man zuvor mit sich bringt, allmählich verwandelt. Und darüber hinaus, wenn man dann die Kontemplation im Mahayana-Pfad verwendet, wie die Liebe, die Meditation über Liebe, was heißt der Wunsch, dass es anderen gut ergehen möge, oder die Meditation von Mitgefühl, welches der Wunsch ist, dass andere frei sind von Leiden, und schließlich die Meditation, den Wunsch zu nähern, alle Wesen im Zustand vollkommener Erleuchtung zu etablieren. Wenn man diese drei Meditationen wirklich übt, und so dass nicht nur einfach als formale Übung, als äußere Übung, sondern so dass das Verständnis, was daraus kommt, spontan, als spontane Tendenz in sein eigenes Leben integrieren kann, wenn man es wirklich in sein Herz hineinlässt, dann wird man erfüllt sein von Freude, jede Gelegenheit wahrzunehmen, anderen zu helfen, und die Tendenz, anderen zu nützen, wird sich automatisch vermehren.
대단지 고는 대양 때문에 샘전 초발라 가래 열었잖아. 때문에 가자가 나랑 야포인 나랑 상부인 사바랑라 다도 겐바다 세르제 나와라 덴바리 겐바 초바니 대니 자와나 때문에 가자가 나랑 랑라 다도 겐바다 랑란 초도 겐바 초바 자와라 때문에 가자가 담이 건바래 가자가 담이 세제다 다 띠네메 바 마레 Kunzop the Nang Tanda Yaba, Ton Tambar Madaba, Melange, Melangoshi Badawaji. Melangoshi and a die, you are in a young Dembatra by your man, Tenda Waji. Then, Chuja Dami, the Suruja Nava Nam, you change tenders of a Nang Sam, the Yuna young Dembar Madaba, Melam Drava Moshina, then a Kanza, the Dandi, Chongra Dore, Suruja Nava, the Dembar came by Chongra Dore, then a Rembet and Betine, same the Trubajanta.
So dies waren die Pfade der Meditation, die im Einklang mit der Welt des Anscheins stehen, die uns sozusagen verwandeln in einen besseren Menschen. Sie sind alleine für sich nicht in der Lage, die Verwirrung in unserem Bewusstsein, unsere grundlegende Täuschung über Wirklichkeit zu beseitigen. Dafür bedarf es der Meditationspfade, die im Einklang mit der Grundnatur der Erscheinung, mit Wirklichkeit stehen. Und das sind in erster Linie zwei Täuschungen, die es auszuräumen gibt, zwei grundlegende Irrtümer. Der erste Irrtum, der zunächst naheliegendste und gröbste Irrtum, ist der, dass man wähnt, ein eigenes Ich, eine eigene Person zu haben, dass da ein solches Ich wirklich existiere. Und dementsprechend gibt es den Meditationspfad, sich klarzumachen, dass dieses Ich niemals existiert hat und dass man sich daran gewöhnt, dass niemals eine Ich oder eine Person eigenständig existiert hat. Das ist nicht so, dass dann, wenn da kein Ich ist, dass da überhaupt nichts ist, sozusagen ein Vakuum, sondern das ist so zu verstehen wie im Traum, wenn man im Traum sich bewusst wird, plötzlich, dass es bloß ein Traum ist, dann ist dieses, so wie dann die eigene Person eben nicht wirklich existiert, dieses eigene Ich oder der Charakter, den man zu haben meint, dann, wenn man im Traum, den Traum als Traum erkennt, dann eben keine Wirklichkeit mehr hat. Der zweite grundlegende Irrtum ist der, in allen Erscheinungen eine gewisse Eigenexistenz zu vermuten. Und diesen Irrtum aufklärend herausgefunden haben, dass hinter all den Erscheinungen keine substanzielle, eigenständige Existenz steht, dann mündet dieses in den Meditationspfad der Abwesenheit von selbstständiger Existenz in allen Erscheinungen. Und diese beiden Meditationspfade sind zusammen dann geeignet, die Verwirrung und Täuschung im Bewusstsein
auszuräumen. Nama Samson wrote a tea, and to Mong Tipa Jimbo, to Monga Tawa, Samson Tang, to Mong my emphasis in the lowly, I don't know, to hear to day, Talam, Chitin there, Samson Barangotepa. Samson Barangotepa la, to Mong the Tene, Kolo Parpa Tawa, and Omara Donga Tawa Tang, to Mong my emphasis in the same gener, same.
Das, wohin alle Pfade der Meditation führen, die im Einklang mit grundlegender Natur der Erscheinung oder mit Wirklichkeit stehen, das, wohin all diese Meditationspfade führen, ist letztlich die Meditation auf die Grundnatur unseres eigenen Bewusstseins, unserer eigenen Aufmerksamkeit und welches man die Mahamudra-Meditation nennt. Innerhalb der Tradition, diese Mahamudra-Meditation zu erklären, gibt es viele verschiedene Weisen, diese Grundnatur aufzuzeigen. Eine davon ist die Grundnatur des Bewusstseins anhand von Erscheinungen, anhand unserer alltäglichen Erscheinungen aufzuzeigen. Dies erfolgt in vier Schritten. Der erste Schritt ist zu verstehen oder darauf hinzuweisen, dass alles, was erscheint, eigenes Bewusstsein ist. Der zweite ist der, aufzuzeigen, dass dieses Bewusstsein selbst in sich leer ist. Dritte, dass diese Leerheit spontan vorhanden ist. Und der vierte Schritt, dass diese spontane Leerheit selbstbefreiend existiert. Und Ramaji sagt, er hat heute Morgen den ersten dieser Schritte, nämlich zu verstehen, dass alles, was erscheint, nichts anderes ist als unser eigenes Bewusstsein, erklärt unter dem Aspekt, dem gemeinsamen oder allgemeinverständlichen Aspekt, der nur Geist-Sichtweise, dass alles nur Geist ist, und dann auch unter dem besonderen Aspekt der von Mahamudra. Und in gleicher Weise möchte er heute Abend jetzt den zweiten Schritt erklären, dass dieses Bewusstsein selbst in sich leer ist. Einmal im Hinblick auf gemeinsame oder allgemeinverständliche Erklärung des mittleren Lehrzyklus von Buddha, in dem alle Dinge als in sich leer beschrieben werden. Und dann im Besonderen unter Berücksichtigung der Erklärungstradition von
Mahamudra. Kunzup du jujin tenri tso tanji nawa malam tabatang, don tamba denbar maro pa tato duba tantrawa. Duba ta tamte tantrawa denbar maro, jiyang maipa dongjang namkantrawa, dongjang rawa, tenrawa mario, tenyang tangi na koko. Narwe.
Sanji ki karusun zan, tu tamte tongba ni san dira?
Tongba ni san songba re. Tongzor te kunzup du malam
tabu. In dem mittleren Lehrzyklus der Lehrreden Buddhas hat Buddha erklärt, dass alle Erscheinungen, alles was existiert, frei ist von einer eigenen selbstständigen Existenz und welche man auch dann Leerheit nennt, dass alle Erscheinungen in sich leer sind, dass diese Leerheit oder Shunyata im Sanskrit, aber nicht ein völliges Nichts oder ein Vakuum darstellt, sondern dass die Dinge zwar relativ erscheinen, dass es den Anschein hat, als ob es sie gibt, dass aber dann, wenn man sie untersucht auf ihre wirkliche Seinsweise hin, dann eben nichts findet, sondern dass sie also eine Existenz, eine nur scheinbare Existenz haben, so wie die Erscheinungen, die uns im Traum gegenübertreten, wenn wir uns bewusst werden, dass die Erscheinungen eben nur Traumerscheinungen sind, die zwar erscheinen, aber zugleich, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass sie ohne eigenständige wirkliche Existenz sind.
Tene dunga tra pochin je malangi tana, tene mal me dan cho te dunga je zi ji jo, me dan cho rang le yang ji tin ten de so pa nang tan ji yo re. Tene me yi tsepa da cho yi che re dunga yang ji tin ten de so pa nang tan ji yo re ma to nang tan ji yo re. Yang ta pa rang mu ne lo rang wang de se na, me dan cho Dongai Chibar Sipa Mieta Cho Kaang Chikpar Sabu Lyo Te Yang Denpar Mato Pasana Dongai Yang Denpar Mato Pare Dongai Denpar Mato Pate Tungjang Rewa Tungjang Amare Nelo Ngoma Te Tupa Tam Chikata Amare
So das beste Beispiel, um diese zwei Arten von Gültigkeit, könnte man sagen, deutlich zu machen. Einmal die Gültigkeit des Anscheins und die Gültigkeit von Wirklichkeit, von wirklicher Seinsweise. Es ist das Traumbeispiel. Wenn wir, und darunter wieder von den vielen möglichen Traumerscheinungen ist das geeigneste, wenn man die nimmt, die also ein starkes Leiden oder Angst und Schrecken hervor erzeugen. Zum Beispiel, wenn wir träumen, dass wir in einer Feuersbrunst geraten oder in einer Flut zu ertrinken drohen. Diese Art von Traumerscheinung, die eben mit Leiden und Schrecken verbunden ist, ist, weil es eben ein Traum ist, ist es eine bloße Erscheinung, ist bloße Erscheinung, die durch die Wechselwirkung, die gegenseitige Wechselwirkung vielfältigster Bedingungen und Umstände zustande kommt, in genau dieser Form, wie sie uns erscheint. Aber in eigentlicher Wirklichkeit ist da niemand, der verbrannt wird oder ertrinkt, und es ist auch kein Feuer, das einen verbrennt, und kein Wasser, das einen hinwegschwemmt. Und es ist aber nicht so, dass da ein absolutes Nichts wäre, sondern in eigentlicher Wirklichkeit ist da nicht Leerheit als solche existieren, sondern das, was da ist, ist jenseits aller Konzepte, jenseits irgendwelcher Annahmen über Existenz und Nicht-Existenz. Kurz gesagt, ist es so, dass dann, wenn wir also im Traum Leiden, Angst und Schrecken erleben, dass eigentlich diese Traumsituation, diese Furcht und leidenseinflößend ist, nur als bloße Erscheinung uns gegenübertritt, dass es aber Kraft unserer Einbildung, unserer Vorstellung oder unserer Ideen es dazu kommt, dass wir an der Wirklichkeit dieser Erscheinung anhaften. Wir sind es, die sie für wirklich erklären und dadurch Leiden erzeugen. Das Wort, was für diese relative Gültigkeit oder die Gültigkeit des Anscheins benutzt wird im Tibetischen, gibt es eigentlich schon deutlich wieder. Das heißt, dass eigentlich alles nur Trug ist. Ne? Alles, das ist der Zustand oder ist die Gültigkeit, wo eigentlich alles Trug und Täuschung ist. Weil es so erscheint, als ob es wäre, aber eigentlich, wenn man dahinter schaut, nicht ist. Man kann also sagen, dass diese Erscheinung die ein Leiden einflößen, eben als der Ebene der bloßen Erscheinung, als bloße Erscheinung vorhanden sind. Aber eigentlich, wenn man die Natur dieser Erscheinung analysiert, im Sinne von Wirklichkeit, da keine eigenständige Existenz dahinter steckt, was das ist, was man als die Leerheit der Erscheinung von Eigenexistenz oder eigenem Dasein von selbst bezeichnet. So ist es von großem Nutzen, wenn wir am Anfang, wenn wir uns mit dieser Information beschäftigen, gründlich über das Traumbeispiel nachdenken, dieses Traumbeispiel benutzen, um verschiedene Situationen von Leiden, Angst und Schrecken oder auch Situationen, in denen wir starke Gefühlswallungen vorstellen von Gier oder Ärger, dass wir diese Situation am Traumbeispiel analysieren in Bezug auf das, wie es wirklich uns erscheint, aber eigentlich eben als Traum eigentlich nicht wirklich ist. Diese Analyse, wieder und wieder durchgeführt, hat einen großen Nutzen in Bezug auf unsere Bereitschaft und Fähigkeit, die Information der grundlegenden Leerheit aller Erscheinungen verstehen und akzeptieren zu können. Wenn wir jetzt über uns das alltäglich gegenübertretende Leiden sprechen will, dann und jetzt unsere menschliche Situation mal als die nimmt, die wir auf die verschiedenen Arten von Leiden hin betrachten wollen, von den verschiedenen Lebensmöglichkeiten oder den 6 verschiedenen Lebensbereichen der Existenz mal nur die menschliche herausnimmt, dann haben wir als Menschen grundsätzlich die Möglichkeit, Probleme, Leid oder Schmerz auf der Grundlage unseres Körpers zu erleben. Wir haben Probleme und Leiden durch unseren Besitz, unser Reichtum. Wir haben Probleme und Leid durch Feinde. Wir haben Leiden und Schmerz durch Freunde. Und schließlich auch Probleme und Leiden durch Freude. Und alle diese Arten von Problemen und Leiden sind aber nichts anderes als bloß die Erscheinung, der Anschein von Leid und Schmerz, ohne dass dahinter eine eigenständige Wirklichkeit, eine selbstständige Existenz zu finden ist, so wie die Erscheinungen im Traum, die uns auch als wirklich erscheinen, aber eigentlich ohne Wirklichkeit sind. Wie kann das angehen, dass wir auch durch Freude Leiden und Schmerz haben? Macht ein Beispiel, so wie wenn wir jetzt also ein fragt, der welches denn der teuerste und beste Wagen hier in Deutschland wäre, ich sagte mal Mercedes, ich weiß nicht, ich vermute es mal, den Wagen, also wir kriegen also einer der teuersten Mercedes-Modelle plötzlich geschenkt oder wir sind plötzlich im Besitz eines solchen und jetzt sind wir außer uns vor Freude über diesen tollen Wagen und sind dann so ein bisschen irgendwie spaced out, fahren damit rum und machen sofort einen Unfall, Totalschaden. Kann sich vorstellen, wie dadurch, also eben durch diese übergroße Freude, durch diesen Überschwang eigentlich dann ein großes Leid entsteht. kann man sich gleich leicht klar machen, dass also im umgekehrten Fall, wenn wir also da so ein ganz anderes Vehikel, vielleicht so ein Trabi, ein Plastikmodell da, unser eigen genannt hätten und hätten damit einen Unfall verursacht, das hätten wir gerne am Straßenrand zurückgelassen. Das ist also die Freude, die über dieses vermeintlich tollen Besitz, den wir haben, die dann eigentlich das Leiden verursacht hat. Also in kurz gesagt ist es halt so, dass wir auf unterschiedlichste Art und Weise mit Leiden und Schmerz konfrontiert werden, aber das, was uns gegenübertritt, ist eben der Anschein von wirklichem Leiden. Eigentlich steckt dahinter kein wirkliches Leiden, keine Substanz von Leiden. Und das ist genauso wie im Traum, wo uns Situationen erschrecken und schmerzen, aber dahinter keine wirkliche Substanz zu finden ist, keine eigenständige Existenz. Es ist ganz wichtig, dass man immer wieder über das Traumbeispiel nachdenkt und dann überprüft, was dem Anschein nach vorhanden zu sein scheint, in uns belästigt und dann, was, wenn wir genau hinschauen und uns die klar machen, was die grundlegende Seinsweise ist, was dann eigentlich nicht existiert. Zum Beispiel so, wie wenn wir in einen Traum haben, wo wir am Anfang uns im Besitz sind irgendeiner ganz tollen Sache, sei es also wieder zum Beispiel so ein toller Wagen, über den wir uns wahnsinnig freuen. Und dann im Verlauf dieses Traumes kommt uns das abhanden, ist kaputt, gestohlen oder auf einmal weg und wir sind in großer Verzweiflung und Panik. Das Leiden, was wir da haben, kommt uns zwar sehr wirklich vor, aber wenn wir uns klar machen, dass es sich um einen Traum handelt, was ist uns da abhanden gekommen? Es ist ja noch nicht einmal so gewesen, dass wir am Anfang wirklich etwas bekommen hätten. Wie können wir etwas, was wir am Anfang nicht wirklich bekommen haben, dann zum Schluss wirklich verlieren? Man sieht also an dem Verlauf einer solchen Traumszene, dass es allein unsere Verwirrung ist, dass es Kraft unserer Verwirrung und Täuschung und Einbildung ist, dass uns diese Traumbilder Leiden verursacht haben.
Dis ena ngopo yo mare, ngopo meba la tene donga zobo yore. dunga teyang rinpo yo mara ina namdo ke mama de sama chik de der de tene namdo dungu yo tere mada tandawa segol ndela yang chakye mambu sena tandawa mada bale si sena tandawa la mune sena dunga yo mara tenda wa gogulo.
Auch wenn wir uns jetzt die, unsere grundsätzliche Möglichkeit, überhaupt zu leiden oder Leiden zu erfahren, Schmerz zu haben, uns genau nochmal vor Augen führen, wie kann es eigentlich sein oder wann können wir Schmerz haben? Im Augenblick, in unserer Gegenwart, ist es kaum möglich, einen unerträglichen Schmerz zu haben. Denn die Gegenwart ist die Gegenwart. Die Gegenwart ist so kurz, dass sie eigentlich gar keine Zeit hat. Sie ist allständig vorbei. Im nächsten Augenblick ist es schon vorbei. Immer dann, wenn wir meinen, es wäre da, ist es schon wieder vorbei. Eigentlich ist gar nicht genug Zeit, um in der Gegenwart wirklich ein unerträgliches Leiden zu empfinden. Da ist kein Platz für Leiden. Wo kommt das meiste Leiden her? Was ist die Quelle meisten Leidens? Das meiste Leiden kommt aus der Zukunft. Weil wir durch uns vorstellen, dass irgendeine Sache für uns ein Problem ist, und wir darüber fantasieren, was uns Leiden verursachen kann, aufgrund der Sache machen wir uns Sorgen und leiden. Eigentlich ist dieses Leiden auch wieder nicht von großer Dauer, weil jeder Gedanke im nächsten Augenblick schon wieder vergangen ist. Nur durch unsere Verwirrung halten wir die Sequenz der verschiedenen Gedanken für eine Einheit und meinen dann, dass wir leiden würden. Aber selbst die Ursache für dieses Leiden hat niemals existiert. Denn das, was wir uns in der Zukunft vorstellen, ist ja noch nicht da. Es gibt also die ganzen Ursachen und Umstände, die dieses Leiden erzeugen, die gibt es noch nicht. Wie kann dann die Frucht dieses Leiden überhaupt existieren? Das Gleiche gilt für die Vergangenheit. Manchmal hat man Leiden, indem man sich über Dinge ärgert, die in der Vergangenheit passiert sind. Aber was vergangen ist, ist vorbei. Alles, was vergangen ist, kann nicht mehr zurückkommen, kann uns nicht mehr beeinflussen. So weder in der Gegenwart ist genug Zeit, um zu leiden, noch kann das, was vergangen ist und was noch nicht eingetroffen ist, uns Leiden verursachen. Zum Beispiel, wie kann man das verstehen, dass in der Gegenwart keine Zeit ist zu leiden? Man könnte sagen, okay, Gegenwart ist sehr kurz, ist aber ein Augenblick da. Ein Augenblick von Leiden, der ist da. Doch wenn man genau hinschaut, was ist dann ein Augenblick? Ist ein Augenblick so lang wie ein Fingerschnipsen? Es ist leicht möglich, diese Zeitspanne eines Fingerschnipsen wieder zu zerlegen in feinere Zeitspannen. Und heutzutage mit technischen Mitteln ist es ohne weiteres möglich, das in Millionen oder Milliarden feiner Zeitaugenblicke wieder zu zerlegen. Und nicht nur das, in den logischen Überlegungen des mittleren Weges oder Madhyamaka, ist es üblich, dass man eben diesen Prozess zu Ende denkt und dann jede angenommene Zeiteinheit lässt sich wieder gedanklich in weitere Zeit- und Untereinheiten zerlegen. Und man sieht, dass dieser Prozess in uns Endliche weitergeht und eigentlich nirgendwo eine grundlegende Zeiteinheit gefunden werden kann, wo man sagen kann, das ist jetzt so die kleinste Zeit, die es überhaupt gibt. Und alles andere ist daraus zusammengesetzt, weil die auch sich wieder zerlegen lassen würde. Und damit sieht man, dass eigentlich in der Gegenwart überhaupt keine Zeit ist.
Tene keche ngama da sama de chik do yo mare chik do dre te nam do ke chik do dre te zemba la tene de tene yunga che mu cha bara sama pena lo nyi da wo re so chik ni tira sa sa no ta dara wa lo nyi te che so nyi je lo nyi tenpa yin na tangbo ma che lo nyi te na tangbo donya te de ji so zo zo je pa to ma te chik ge sam ne ti deka da wo te la nam do ke chik di hi na tenma ta ga yo re ma to tene Rangpa Tonya ke Zungyi te Jisi yo maare keche ke Ndo Tsa Vare. Rapa? Parte Kaga Re. Tangpo keche, Tonga te keche ke Zo Tsa Re. Jisi Zo Ndo Ya Tenye Khonji Ndewa yo maare Tsu Hira Ndo Tsa Vare. Nina ya Tangpo Tonya ke Zungyi te Jisi Zo Ndo Ya te Jik Do, Jik Re Sa Na Kaan Sa, Jik Re Sa Na Tene 아주 때문에 다 그래요. 대단히 좋아요.
그래. 대양 응음을 대양 대소 건서 파송종 민다와 만부스나 절과 산에
내가 봐. 콘파라 코로나 대와.
그래.
대다월 삼든 남도 그게 된다는 데네 동안.
Wie kommt es dann zustande, dass wir den Eindruck haben, dass wir leiden? Offensichtlich dann, wenn wir darüber nachdenken, gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit, gar keine Zeitspanne, wo wir leiden könnten. Und leiden, der Eindruck von Leiden entsteht also nur dadurch, dass wir irrtümlicherweise den Augenblick eines früheren Gedankens mit einem späteren zu einer Einheit, zu einer Kette, zu einer Kontinuität von Gedanken verbinden, dass wir meinen, dass das alles ein und dasselbe ist, sodass wir also kontinuierlich leiden, was offensichtlich ein Irrtum ist. Es gibt ja gute Beispiele heutzutage dafür, zum Beispiel für das Beispiel eines Films an, wenn wir also ins Kino gehen und einen Film sehen und da ist also irgendeine Person, die tritt am Anfang auf und wir gucken uns den ganzen Film an bis zum Happy End oder was immer und wir meinen dann, dass dieser Person, die wir am Ende jetzt da sehen, wenn wir rausgehen aus dem Kino gesehen haben, dass diese Person dieselbe gewesen ist, wie die am Anfang, als der Film anfing. Wofür es ja überhaupt keinen haltbaren Grund gibt, außer unsere eigenen Vorstellungen und Einbildung, die diese verschiedenen Erscheinungen, Lichterscheinungen auf der Leinwand zu einem Kontinuum einer Person verbinden. Es ist sogar so, dass wenn man also die Filmtechnik, das von der Filmtechnik her sieht ja da dieser Filmstreifen, der aus lauter kleinen abgehackten Fotos besteht, die überhaupt keine Verbindung miteinander haben. Und was die Verbindung herstellt und das Ganze für eine Person hält, die da die unterschiedlichsten Situationen erlebt hat, das ist rein unsere Einbildung, rein unsere Vorstellung. So, was ist nun jetzt die Konsequenz daraus? Jetzt, wenn wir hier und jetzt Leiden haben, den Eindruck haben, dass wir leiden und Schmerz haben, dann ist das für uns zunächst mal unumstößlich gültig. Es ist unsere Erfahrung, dass wir Leiden und Schmerz haben. Wenn wir diesen Eindruck nun untersuchen und jetzt mit Hilfe unserer Intelligenz überprüfen, wo ist denn jetzt dieses Leiden? Ist dieses Leiden jetzt im außerhalb des Körpers? Ist es innerhalb des Körpers? Ist es im Oberkörper, im Unterkörper? Ist es rechts oder links? Wo genau lässt sich dieses Leiden denn finden? Und wenn man das genau im Detail untersucht, dann findet man keinen Platz, lässt sich nirgendwo eine Stelle ausfindig machen, wo man genau sagen kann, also hier, das können wir jetzt in die Hand nehmen und das ist jetzt unser Leiden. Lässt sich keine Substanz dafür finden. Wie immer genau und gründlich wir auch untersuchen, und je mehr wir untersuchen, desto mehr wird uns klar, eigentlich ist da nichts zu finden. Dass wir dann nichts finden, dass dann, wenn wir danach suchen, keine Substanz von Leiden finden, was ist das? Das ist ein Anzeichen dafür, ein Indiz dafür, dass die eigentliche Natur von Leiden eben leer ist, dass da keine Eigennatur von Leiden da ist. Das ist ein Anzeichen dafür. Trotzdem ist es so, dass wir ohne diese Untersuchung unter dem Eindruck stehen, unter dem Anschein von Leiden stehen. Das nennt man die Gültigkeit des Anscheins, der eben nur für das verwirrte Bewusstsein, für das getäuschte Bewusstsein existiert. Für das getäuschte Bewusstsein besteht die Gültigkeit des Anscheins. Dann, wenn man logisch analysiert, gewinnt man Gewissheit, mit Gewissheit, Indizien, sichere Anzeichen dafür, dass da keine Eigennatur hintersteckt, dass die Erscheinung von Leiden eben ohne Eigenexistenz ist, leer ist. Donga Damit wir fast das Ergebnis dieser Analyse nochmal in einem kleinen Vers zusammen. Weil dann, wenn durch folgerichtiges Schließen überprüft, Leiden nicht gefunden wird, gilt es zu verstehen, dass Leiden leer ist. Weil, obwohl nicht gefunden, es erlebt wird, gilt es zu verstehen, dass Leiden bloß ein Druckbild oder getäuschende Erscheinung ist, oder gilt es zu verstehen, dass Leiden nur Kraft Täuschung erlebt wird. Ich wiederhole es nochmal, weil durch folgerichtige Analyse Leiden nicht gefunden wird, gilt es zu verstehen, dass Leiden in sich leer ist. Weil, obwohl nicht gefunden, es trotzdem erlebt wird, gilt es zu verstehen, dass Leiden nur Kraft Täuschung erfahren wird. Die gleiche Analyse können wir anwenden auf ein anderes Phänomen, eine unserer zentralen Geistesstörungen, nämlich Ärger. Wenn im Augenblick starken Ärgers, großer Wut, wir untersuchen und uns darüber klar machen, wo ist eigentlich dieser Ärger? Wo sitzt diese Wut? Zum Beispiel, wir haben sehen eine Person, die wir nicht ausstehen können, einen Feind, und dass sie dieser Ärger, dieser Hass in Bezug auf diesen Feind besteht, dann auftaucht, dann ist der Ärger dann in dem Feind oder ist er in uns? Wo ist der Ärger genau, wenn er in uns ist? Lässt sich genau einen Platz ausmachen, wo der Ärger zu fassen ist? Finden wir nicht. Ist er dann zwischen mir und dem Feind? Ist er auch nicht. Und dass die Tatsache, dass wir nicht ausfindig machen können, wo diese Substanz Ärger eigentlich existiert, ist ein Zeichen dafür, dass Ärger leer ist von einer selbstständigen Existenz, dass es keinen Ärger an sich gibt. Das gleiche Ergebnis hat Shantideva in seinem bekannten Werk, dem Eintreten in den Pfad des Bodhisattva, oder auch Bodhicaryavatara in Sanskrit, prägnant zusammengefasst und sagt, diese Geistesstörung, das heißt also Ärger, Gier und Hass und so weiter, diese Geistesstörung, diese Geistesplagen sind nicht auch in dem Objekt zu finden, auf das sie sich richten, nicht in unseren Sinnesorganen und auch nicht irgendwo dazwischen. Das ist das, die gleiche Aussage, dass sich eigentlich nichts ausfindig machen lässt, was man die eigenständige Existenz in dieser Geistesstörung oder Geistesplage nennen könnte. So ein anderes Beispiel, was man nehmen könnte, um also Ärger hier jetzt in dem Fall nochmal zu untersuchen. Stellen wir uns vor, da ist jemand, der ansonsten sich durch außerordentliche Geduld auszeichnet. Also ein ganz geduldiger Mensch, ein ganz cooler Typ sozusagen, der sonst eigentlich nie Ärger zeigt. Und mit einem Mal kommt es vor, dass er plötzlich von großen Ärger und Wut in ihm aufkommt. Jetzt fragt er sich selber, wo kommt denn plötzlich dieser Ärger, wo kommt diese Wut her? Ist sie von woanders her gekommen oder kam sie aus mir? Aus mir kann sie nicht gekommen sein, denn dann müsste sie ja schon von Anfang an da gewesen sein, dann wäre ich immer ärgerlich, das war ich aber nicht, ne? War sonst immer ganz ruhig. Und jetzt auf einmal, kommt diese Wut, woher kommt das? Ne? Und kommt sie von außen? Ja, wenn sie von außen kommt, wer hat mir die Wut denn da jetzt eingegeben? Hat sie mir ein Weltschöpfer, ein Gott, diesen Ärger geschickt? Oder hat sie mir einen Dämon eingegeben? Das ist ja auch eine etwas fantastische Annahme. Und dann, wenn sich also nicht ausfindig machen lässt, woher jetzt dieser Ärger gekommen ist, wo ist denn dann diese Wut in der Mitte? Wo verweilt sie denn jetzt, wenn sie da ist? diese im Oberkörper, Unterkörper oder sonst wo, es lässt sich keinen Platz ausfindig machen, wo diese Wut dann verweilt. Und dann schließlich, wenn auf einmal man wieder ruhig geworden ist, auf einmal ist der Ärger verflogen. Wohin ist er denn verflogen? Ist er jetzt woanders hingegangen? Oder ist er in mich selbst gegangen? Wo ist er hingegangen? Lässt sich keinen Platz ausfindig machen, wohin dieser Ärger gegangen ist. Das alles ist ein Anzeichen dafür, dass da eigentlich keine fassbare Eigennatur, keine eigenständige Existenz in diesem Ärger steckt, auch nie gesteckt hat. Was macht denn dann diesen Eindruck von Ärger? Das ist reine Verwirrung, reine Täuschung, die einer solchen Existenz von Ärger anhaftet. Eigentlich ist Ärger, lässt sich kein Kommen und kein Gehen, kein wirkliches Kommen und kein wirkliches Gehen finden. Das ist jenseits von Kommen und Gehen. Das ist das, was in Prajna Paramita oder der transzendierenden Tugend von Weisheit ausführlich erklärt ist, zum Beispiel einem Kapitel die Mula Madhyamaka oder die Wurzel des mittleren Pfades von Nagarjuna ist ein Kapitel ganz speziell nur dieser Idee von Kommen und Gehen gewidmet und zu zeigen, dass gemäß den Aussagen von Buddha und gemäß logischer Überlegung es eigentlich kein Kommen, kein wirkliches Kommen und kein wirkliches Gehen gibt. So wie wir jetzt in dieser Analyse festgestellt haben, Ärger hat kein wirkliches Entstehen, hat auch kein Vergehen. Dasselbe gilt für Leiden, hat kein wirkliches Entstehen und kein wirkliches Vergehen. Was bleibt, ist wenn wir nicht untersuchen, die Täuschung, die relative Täuschung, der Anschein in unserem bloß für unser verwirrtes Bewusstsein, der falsche, irrige Eindruck, als ob da etwas wäre, was entstanden ist und dann wieder vergeht. So diese Analyse, dass eben in alles, was erscheint jetzt, was wir untersucht haben am Beispiel von Leiden und Schmerz, was wir untersucht haben am Beispiel der Geistesplagen und Störungen wie Ärger, dass das alles, was da erscheint, bloß eben dem Anschein nach da ist, aber eigentlich nicht da ist, das wird aus der Sicht der Erklärung, die man als das Leersein von eigenständiger Existenz bezeichnet, so formuliert. Sie sagen, relativ gesehen ist da bloßer Anschein, der in der genau seiner so und so erscheinenden Form zustande kommt durch eine Wechselwirkung von Ursachen und Bedingungen, ist bloßer Anschein. Eigentlich, absolut gesehen, ist da keine eigenständige Existenz. Diese Feststellung, das ist zunächst die Dampo Nagarjuna Selva. Das ist zunächst in dieser Form, als Prajna Paramita oder in Form von logischen Überlegungen ausführlich dargelegt von Nagarjuna darüber gibt es wiederum verschiedene Kommentare oder Auslegungen, in denen diese Überlegungen weitergeführt worden sind. Und zwar auf der einen Seite von Sanji, Rabban Sanji Dang, 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 Sanda, Dang, Dawatapa, ja?
Sanji Dang, Dawatapa, Lasopa,
den Saljurpa. Auf der einen Seite von Buddha Palita und Chandrakirti. Und auf der anderen Seite ist diese Überlegung fortgeführt und kommentiert im, durch Shantarakshita und den Lekten heißt auf Tibetisch heißt der Lekten, ich weiß nicht im Sanskrit wie er heißt, jedenfalls diesen gemeinsamen Schluss, dass eigentlich diese Tatsache, dass sich nichts finden lässt, was an Wirklichkeit eigenständiger Existenz hinter dem Anschein steckt, ist von den einen so verstanden worden, von Shantarakshita und Lekten, dass sie sagen, wenn da keine Wirklichkeit da ist, dann ist eben nicht Wirklichkeit, ne? Ist die Abwesenheit von Wirklichkeit. Und wenn da kein Entstehen da ist, dann sind die Dinge ungeboren. Sie haben also das Ungeborensein und das Freisein von wirklicher Existenz als die Wirklichkeit beschrieben. Während auf der anderen Seite in dem Fortführen dieser Überlegung oder dieser Tatsache durch Chandrakirti und durch Buddha Palita, sie zwar die Annahme widerlegen, jede Annahme widerlegen, dass da irgendwo eine eigenständige Wirklichkeit wäre oder ein Entstehen, sie widerlegen also das Entstehen und das, die Existenz der Dinge, sie nehmen aber, bilden auf der anderen Seite aber keine Aussage, machen keine Aussage darüber, wie nun Wirklichkeit sei, dass sie ohne Entstehen sei oder dass Wirklichkeit ohne eigenständige Existenz ist oder sonst wie. Sie machen keine Aussage über Wirklichkeit, sondern sie widerlegen die irrigen Annahmen, die wir über Wirklichkeit machen und enthalten sich jeder Aussage darüber, Wirklichkeit ist jenseits, aus ihrem Verständnis, ist jenseits aller Vorstellungen, ist jenseits aller Annahmen. Das sind feine Unterschiede, die man ausführlich dann studieren kann, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Und alle diese beschriebenen Schlussfolgerungen, die zusammenfassend in der Sichtweise unter die Sichtweise einzuordnen sind, dass alle Erscheinungen in sich leer sind, also diese in sich leer Sichtweise, wenn man so sagen will, führt eine ganze Reihe von Widerlegungen ins Feld gegen das, was Rinpoche heute Vormittag dargestellt hat, gegen die Sichtweise, dass alles nur Bewusstsein sei. Weil dort von vielen, die an der Annahme festgehalten wird, dass wenn alles nur Bewusstsein ist, dass dann dieses Bewusstsein, diese reine Bewusstheit, dieses Bewusstsein selbst eben frei ist von einer äußeren Welt und einem inneren Beobachter, dass eben dann nur Bewusstsein da ist. Also Bewusstsein, was sich seiner selbst bewusst ist, ist das Einzige, was wirklich existiert. Und auch dieses Speicherbewusstsein, dieses Grundbewusstsein, aus dem heraus dann diese ganzen Eindrücke, in dem diese früheren Eindrücke abgelegt sind, und aus dem dann unter den bestimmten Bedingungen dann Kraft der Eindrücke die Dinge hervorkommen, so wie wenn wir nachts einen Traum haben, der von Tageseindrücken geprägt ist, dass also dieses Grundbewusstsein, in dem Gedächtnis sozusagen, in dem all diese früheren Eindrücke gespeichert sind und einmal Bewusstsein als solches, frei von dieser Zweiheit von außen und innen, das existiere wirklich. Diese Annahme wird widerlegt durch die Sichtweise, dass alle Dinge ohne eine eigenständige Existenz sind.
Und dode pake pena dai de no tende vare namdog mindan ke de namdog ta pate kondo de mare ina dai de dai jud me pate de no de yare se te ni la senza pake te ne re pate se mango ta de ka pare senza be zum de ni don ke rare te o ma ka pare te ne re be pronta o me kelin kelin de Oma, Oma,
Wenn man jetzt fragt, was ist denn jetzt eigentlich, oder was wird jetzt im Rahmen der Sichtweise, dass alles nur Bewusstsein sei, was wird dadurch widerlegt? Dadurch wird die Annahme derer überlegt, die widerlegt, die oder wird die Annahme der Schulen der Vaibhashika und Sautrantika widerlegt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt sofort übersetzen soll. Das erste ist praktisch sind die Schule der Atomisten, könnte man sagen. Und im anderen, da fällt mir jetzt keine Übersetzung ein. Beides sind jedenfalls Sichtweisen, die die Dinge für wirklich existent halten, aber auf unterschiedliche Weise. Im einen Fall wird gesagt, dass eben dem Anschein nach zwar alles so da ist, wie wir das im Alltag sehen, aber wenn wir genau hingucken, finden wir letztlich nur Atome. Aber die Atome sind wirklich da. Und die kleinsten Zeiteinheiten sind auch da. Und das ist die erste, die einfachste Sichtweise. Und die zweite ist die, dass sie auch sagen, es ist alles wirklich da, aber nicht so, wie wir es sehen. Denn jeder sieht es ja etwas anders, bekanntlich. Und es ist aber dann, wir geben also den Dingen verschiedene Namen. Ne? Jeder kann den Dingen verschiedene Namen geben und kann auch verschiedene Aspekte daran sehen. Aber das, was die Grundlage der Benennung ist, also da, wo wir das Etikett, unseren Namen draufkleben, das ist wirklich da. Das ist diese Sichtweise der Realisten, die die Dinge für wirklich halten. Und gegen diese Sichtweise, diese realistische Sichtweise, wird im Rahmen der Nurgeist-Sichtweise, werden sehr viele logische Argumente ins Feld geführt und es wird gezeigt, dass das sich so nicht halten lässt, dass das zu einer ganzen Reihe von Widersprüchen führt und es keine wirkliche Existenz äußerer Dinge geben kann. Und man kommt zu der Konsequenz, dass alles eben nur Bewusstsein ist. Und diese Sichtweise wiederum, dass alles nur Bewusstsein ist, wird wiederum widerlegt durch die Schulen des Madhyamaka oder des mittleren Pfades, die eben zeigen, dass so ein Bewusstsein für sich genommen oder so ein Gedächtnis, so ein Grundbewusstsein auch nicht existieren kann, eben alles in sich leer ist. Man sieht, dass also die Schulen oder Sichtweisen stufenweise aufeinander aufbauen. Da ist eine ganz folgerichtige Konsequenz drin, ne? Vom Groben zum Feinen, angefangen von unserem Alltagsbewusstsein, dass man nach und nach überprüft, ob die Welt wirklich so ist, wie sie zu sein scheint, und dann nach und nach zu immer feineren Schlussfolgerungen gerät.
Then Dode Petera, Sin Tela, Young Tavayer, Tena, Meton Della, Mata Tendu Lasso, and Tonsor Madava, the Namdoga Tatsor Madavayer, Namdoga Tatsor Madavate, Tinsin, Kunzo Demai. Namdoga Tabi, yet, mainly there about Sigil and there, but you manipulan Sinte, then you mune your bandavar, Tetan Dam to your bandavar.
Das System der Sautrantika, also diese zweite der Sichtweisen in dieser Anordnung, ist durchaus sehr, sehr subtil. Zum Beispiel, wenn wir diese Blume nehmen, dann ist es klar, dass, das haben wir heute Morgen ja schon beobachtet oder durchgespielt, den Gedanken, dass Menschen, verschiedene Menschen wieder verschieden, aber auch vor allen Dingen aber auch Tiere, dieses selbe Objekt, diese Blume, ganz anders sehen. Und in der Sautrantika-Tradition wird das so erklärt, indem man sagt, was wir als Merkmale dieser Blume zuschreiben, wir sagen also, die hat diese Form, hat diese Farbe und dies und jenes, das sind abstrakte Vorstellungen. Das sind einfach nur gedankliche Vorstellungen, eigentlich abstrakte Gebilde, die nicht wirklich existieren. Die sind wieder von jedem Wesen anders dargestellt. Aber was wirklich existiert, ist das, was sich nicht beschreiben lässt. Das Unbeschreibliche, das Ding an sich, das seine eigenen, ihm innewohnenden Merkmale hat.
Hm.
Deswegen sagen Sie, das Ding an sich ist konkret. Es ist unbeschreiblich. Hat keinen Namen. So, wie es in der gleichen Weise wie diese eben beschriebene Sichtweise der Sautrantrika, die also dieses Ding an sich für wirklich halten, was unaussprechlich, namenlos und konkret ist, wie diese Annahme widerlegt wird durch die Vertreter der Nurgeist-Sichtweise. In der gleichen Weise wird die Annahme, dass alle Dinge in sich leer sind, dass sie nur leer sind, dass sie ungeboren sind. Diese Idee von Leerheit und Ungeborensein wird widerlegt durch die Schule der Prasangika, also die Svatantrika, Schule des mittleren Pfades, wird widerlegt durch die Prasangika-Schule des mittleren Pfades. Das sind die, die alle Annahmen zum Widerspruch führen und sagen, dass Wirklichkeit jenseits von irgendeiner Vorstellung und Spekulation liegt. Weil Mahamudra-Meditation, Mahamudra-Sichtweise nun die Krönung all dieser Sichtweisen und Systeme darstellt, ist es sehr sinnvoll, die unteren Stufen zu kennen. Weil dann, wenn man die anderen gröberen Sichtweisen und jeweils ihre Fehler versteht, ihre Irrtümer versteht und wie diese Irrtümer schrittweise ausgeräumt werden, dann wird einem erst klar, was das Besondere, das Herausragende der Sichtweise von Mahamudra ist. Wenn man jetzt allerdings diese einzelnen Systeme und Sichtweisen in sich genau studieren wollte, das würde ein breit gefächertes zeitraubendes Studium erfordern. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber es ist sehr, sehr hilfreich und sehr nützlich, wenn man wenigstens die Kernpunkte, die Kernaussagen dieser verschiedenen Sichtweisen, die vom Alltagsbewusstsein angefangen, nach und nach die Irrtümer aufdecken, immer weiter sich verfeinern, wenn man diese Kernaussagen kennt und dadurch die Sichtweise von Mahamudra und damit auch die Meditationspraxis von Mahamudra richtig einordnen kann.
Rondo semso choba lan tada je tawa mezer ram gonre dan rewa ki jin de che song ba
te ngi mang ye to manyo
a
me che se manyo
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 te manyo na ta de te zo sa na ye te to ye te to ga na ne ye te to ga na ne
Ja, mir kalle so na den ab oder.
Dann
da. Die Tanda die.
Ah.
Tanda die kalle so na den ab oder.
Ah.
Oder bitte jemand.
Nee. tirante tuyere sa don ji ji mambu shiva. Rondo sem su choba de don, sem, rondo da te chong choya de sem la chona, sem je ngowo la rondo chona delan taraji tawa sikere. Teyan long dang dewa, rikpa da dewa chi yona, yin da chewa tawa re sama.
Jin du chewa yun?
Jin cha rao, cho da chewa.
あれ、お、たぶん。てか、その、かさんち、ロックさん、いながら見て、たちまな、なんだ。て、て、ちょんちょんで、いろいろ。え、て、やんちゃそうなんで、見られば。あ、たたち。ロンド、センス、チョバ、ランタラジェ、たわ、メゼラ、ロンリテ、では、いい。あれ、たぶん。あれ、で、かばそうさん。
ランデンナンボクセニータポキルソン。サトンジェジェマサ。タブサトンコンダサトンジェイガ。テナンジェナジェタブサトンジカブソン。ドロンドセムズチョバラ。セルジヨラドロンドチョバタマインバセムラテソンダドロンドチェバセデ。テネドロンドタムジェチョバランタダジタバシリス。テネヤンロンダンデワサンジェジェドレドレズソンバレ。
あれ、ルジソンバレス、ロングヨバ。レコナンギャヤンヒナ、テネ、ジンダチェバタバレス。ペナマチェイラゾンゼボヨナ。テラジンチャヤボヨナ、ゼボヨングレ。ジンチャタニメナ、ジェラマラゼボヨラベ。マゾンゼボラジンチャヨナ。テネ、ゼボチェガラバ。テンダボ。タバテ、ロングヨナ、テネゼボチェガラ。ジンダチェバタバレス。アコソン。ロンドセンスチョウナヨン。
で、ただちたばれ、いな、ロンダルパザンにみんな、ジンでちゃうたばれ。ロンドセンスチューナ、ただちたばれ、てどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど
So, das war jetzt die Erklärung, die im Einklang ist mit dem System oder mit der Sichtweise dessen, dass alle Erscheinungen in sich leer sind, frei sind von einer eigenen Existenz. Was ist jetzt nun die besondere Sichtweise von Mahamudra darüber hinaus? Und Rinpoche zitiert zunächst mal Milarepa mit einer Zeile aus einem seiner Lieder, die er gesungen hat in einer Höhle, die nennt sich Rapting Nampuk. In dieser Höhle hat er ein Lied gesungen, das bekannt unter dem Namen die 8 Ornamente der tiefen Bedeutung. Und er sagt, wenn alle irrigen Annahmen oder Zweifel in Bezug auf das eigene Bewusstsein ausgeräumt sind, ist das nicht die Sichtweise, die frei ist von allen Extremen. Wenn sie darüber hinaus noch verbunden ist, mit den Quellenangaben der Worten Buddhas und folgerichtigen logischen Schließen, dann ist sie aufs Vortrefflichste geschmückt oder dann trägt sie das Ornament des Vortrefflichen. Das heißt, dass er sagt damit, dass eigentlich die Sichtweise, dass alles leer ist und die Wirklichkeit jenseits von Konzepten ist, dass dann, wenn man sie im eigenen Bewusstsein, aufs eigene Bewusstsein angewandt, wenn alle Zweifel und irrigen Annahmen ausgeräumt hat, dann ist das eigentlich die eigentliche Sichtweise, die eben jenseits aller extreme Vorstellungen und Annahmen liegt. Das reicht eigentlich schon, wenn es aber darüber hinaus noch, wenn man die das belegen kann, mit richtigen Belegen in den Belehrungen Buddhas verbunden ist und darüber hinaus sich auch noch im Einklang befindet mit dem, was man durch folgerichtiges, logisches Schließen feststellen kann, dann umso wunderbarer. Dann ist das so, wie halt, wenn jemand an sich schon schön ist und dann, das ist zwar toll, aber dann noch darüber hinaus mit Geschmeide und Ornamenten versehen ist, dann ist er halt noch schöner, ne? Was heißt das jetzt eigentlich auf das Bewusstsein angewandt? Das ist so, wenn man zu dem Schluss kommt, dass was ist unser Bewusstsein? Ist es nun falsch oder ist es richtig? Ist es wahr oder ist es nur ein Trug? Es ist weder ein Trug, noch ist es wahr, noch ist unser Bewusstsein etwas, was eine eigenständige Substanz wäre, noch ist es ein Nichts. Was ist es dann? Bewusstsein ist jenseits von allen Extremen, von allen Annahmen. Das ist dieses Freisein von Konzepten in Bezug auf Bewusstsein. Und wenn man das noch belegen kann mit Buddha-Worten und mit folgerichtigen Schließen zu demselben kommt, dann trägt es den Schmuck des Vortrefflichen.
Zum
Beispiel ist durchaus möglich. Zum Beispiel so, wenn es ist möglich, dass jemand durch die persönlichen Anleitung seines Guru in der Lage ist, sein eigenes Bewusstsein zu untersuchen und dann zu diesem Schluss kommt, dass das, was er für sein eigenes Bewusstsein hält, weder wahr ist, noch dass es Trug, noch ist es ein Ding, noch ist es ein Nichts. Und also so durch diese Analyse und mit Hilfe der persönlichen Meditationsanweisung völlig dann jenseits, also alle Annahmen und Extreme überwinden kann und so also eine Sichtweise jenseits von allen Extremen sein eigenen, ist durchaus möglich, aber dann, wenn er eben weder das durch die Quellenangaben oder durch Zitate der Worte Buddhas belegen kann, noch eben er die Möglichkeit hat, das durch folgerichtiges Schließen beweisen zu können, dann ist es sehr schwierig, dieses Verständnis oder diese Realisation anderen zu vermitteln. Wenn jetzt jemand kommt und sieht ihn da sitzen und meditieren und fragt ihn, ja, was ist denn jetzt dein Ergebnis, was ist denn die Natur des Bewusstseins? Und dieser jemand sei jetzt also jemand aus einem gebildeten Hintergrund, dann, und man kann weder sagen, also da Buddha hat es so gesagt, noch kann man eine Hilfestellung geben, wie der andere durch logisches Überlegen diese Zweifel ausräumen kann, dann ist der Nutzen für andere nicht so groß. Umgekehrt dann, wenn jemand eben die Quellenangaben nennen kann und logische Beweise durchführen kann, dann ist diese seine eigene vortreffliche Realisation eben noch zusätzlich ausgeschmückt mit diesen beiden Fähigkeiten.
tanda sem tongpar ngote cho te tene kolo parpa tawa rantong tharang lok tangger wa tang saja chimbu lok tumo mai ba tene malare tatab sa don dan ja te no te che to pai te ya so wa tanda tene tapa su tene kolo parpa tawa tharang tawa de la tene khera che che pai yang ni yang zo ne ya pore tene te ni ki tempo chonde tene sa je te bu lok malare ta ko pa na sa bu ta te ni ba che malare te ti sa ton je je ta ba sa ton te la ya ni sa bu ta pare
so wie gesagt, er hat jetzt heute Abend den zweiten Schritt erklärt, in kurzem, in dem die Natur des Bewusstseins aufgrund der Erscheinungen erklärt wird. Der zweite Schritt ist zu zeigen, dass Bewusstsein an sich für sich in sich leer ist. Und er hat diese Erklärung hauptsächlich und im allgemeinverständlicher Hinsicht an dem erklärt, was man die Sichtweise des Leerseins von Eigenexistenz nennt. Das ist also die Sichtweise des mittleren Pfades oder Madhyamaka. Und er hat sie auch erklärt, kurz im Zusammenhang mit der Tradition von Mahamudra, anhand eines Zitats von Milarepa aus den 8 Ornamenten der tiefgründigen Bedeutung. Für diejenigen, die neu und sind und unvertraut mit dieser Information, ist es wichtig, sich ausgiebig mit dem ersten zu beschäftigen, mit dem, was Buddha in seinem mittleren Lehrzyklus dargestellt hat, was die Bedeutung der grundsätzlichen Leerheit aller Erscheinungen ist. Und dann, wenn jemand das so Vertrauen und Gewissheit in diese darin gewonnen hat, dass Wirklichkeit so ist, dann kann er sich mit dem daran anschließenden, mit der Sichtweise von Mahamudra oder Meditation von Mahamudra beschäftigen. Für andere, die solches Studium bereits hinter sich haben, ist durchaus möglich, sich direkt mit dem im Sinne der 8 Ornamente der tiefgründigen Bedeutung von Milarepa direkt mit der Natur ihres Geistes zu beschäftigen und in der Art zu meditieren.
Die das hat jetzt im Moment da na to de mo de pala na wa sem so mo de pa sem tong bar mo de pa tong bar jun du tong mo de pa jun du ra do tong mo de pa ji na ni ne sem na wa sem so mo de pa te so pa ju de ni ke ba ne te ta da sem tong bar mo de pa ta ju de ni.
So, von den 4 Schritten, die Grundnatur des Bewusstseins anhand von Erscheinungen aufzuzeigen, wurde heute Morgen die erste, nämlich, dass alle Erscheinungen nichts anderes sind als unser eigenes Bewusstsein, erklärt. Heute Abend hat Rinpoche den zweiten Schritt, dass dieses Bewusstsein selbst in sich keine Eigenexistenz hat, erklärt. Es fehlen noch 2 weitere Schritte, nämlich dass diese Leerheit, dieses Freisein von Eigenexistenz spontan so ist und schließlich, dass diese Spontanität, diese spontane Leerheit selbstbefreiend ist. Um sich jetzt an das Verstandene zu gewöhnen, was man im Tibetischen dann eben Meditation nennt, das ist in diesem Fall so zu tun, dass wir zunächst uns klar machen, dass alles, was erscheint, nichts anderes ist als unsere eigene Wahrnehmung. Und dass zweitens, dass dieses Bewusstsein, dieses wahrnehmende Bewusstsein auch keine eigene Existenz hat, nicht für sich existiert. Und indem man sich das in kurzer Form durch Nachdenken oder logisches Schließen nochmal vergegenwärtigt, gilt es dann, in dem gewonnenen Verständnis, dass Selbstbewusstsein nicht wirklich existiert, zu ruhen.
Ja. Tene sapa so oma gonso tatu se na, tene donga je ngo le shira chi chi, donga je ngo che na niga ma re ma ni pe, tene tong chan nang pa taro ngang tu nyan pari gyal na che rang ji ji gonso re. Tanjar chu gonso te dhruva ka trawa re, dhruva chan taro ngang ni gya so na dhruva chan ngang ni gya, te ma to na tong chan nang pa taro, te ang ma do pa nami pa te ni gya so re. Te ang ma do pa le me ni gya ya te le tang po pa na gom ne la wai.
Für diejenigen, die sich neu mit dieser Information beschäftigen, ist es zum Beispiel möglich, kurz darüber nachzudenken, dass Leiden und Schmerz, so wie alle anderen Erscheinungen, zwar erscheinen, aber eigentlich nicht wirklich selbstständig existieren. Und das ist so, dann in der Abwesenheit jeder wirklichen eigenständigen Existenz sich einfach ausruhen. Ausruhen so, als ob da überhaupt nichts wäre, so wie ein Nichts, so wie der schiere Raum selbst. Das entspricht dem Verständnis und der Meditation der ersten Stufe des mittleren Pfades oder Madhyamaka, sogenannten Svatantrika Madhyamaka, dass alles leer ist, so wie Raum. Oder aber Sie könnten ruhen in dem Verständnis, dass die Wirklichkeit der Erscheinung jenseits aller Annahmen liegt, jenseits aller Spekulationen, und einfach ruhen, ohne irgendein Konzept, ohne eine Vorstellung über Wirklichkeit. Wenn einem das aber nicht gelingt, und das ist für Anfänger etwas schwierig, frei von Spekulationen zu ruhen, dann ist es ratsam, zu beginnen mit der Meditation einfach sich auszuruhen in dem Nicht-Wirklichsein aller Erscheinungen, so wie leerer Raum.
Deva sem ga savara nambo ga sare yo mare. Maungba saan sem ki yo mare, deva sare je mare. Dhadar je sem keche me ngogo la ta. Dhadar je sem keche me ngogo la tepe. Dhadar je sem de, dine yoyme trupe tha tham je ta trawari. Yoyme trupe tha tham je ta trawari, ngang to dine nyabha ya.
Für die Fortgeschrittenen oder Älteren, ist es möglich, im Sinne der Mahamudra-Tradition zu ruhen, zu verweilen in ihrem Bewusstsein, in welchem Bewusstsein? Das Bewusstsein der Vergangenheit ist schon fort, besteht nicht mehr. Das Bewusstsein, das zukünftige Bewusstsein ist noch nicht eingetreten, besteht noch nicht. Noch nicht existiert, dass dieser momentane Augenblick von Bewusstsein frei ist von allen Extremen. Weiter gilt es gemäß der Mahamudra-Tradition zu ruhen im Sinne der fünf Punkte des ausgeglichenen Verweilens, wie sie Milarepa zusammenfasst. Auf seine eigene natürliche Weise, so wie ein Kleinkind verweile, wie ein Ozean ohne Wellen so verweile, wie erhellend und klar, wie eine Butterlichtflamme so verweile, ohne Selbstbewertung und Hoffnung, wie eine Leiche so verweile, unbewegt wie ein Gebirge so verweile, in diesem Sinne gilt es entspannt und gelöst, sich auszuruhen, zu verweilen im eigenen Strom der Aufmerksamkeit.
Semla
Mogoy Tashi Jo